Ja, Landwirtschaft und Forstwirtschaft. Das
genau.
waren natürlich die beiden Einnahmequellen, die unsere Vorfahren eben hatten. Und jetzt ist es eben so, dass wenn man so einen Betrieb nur auf solche Beine stellt, dann ist man eben auch sehr abhängig von äußeren Einflüssen, wie zum Beispiel die Preisschwankungen oder irgendwelche Kalamitäten im Forst und dergleichen. Und deswegen ist das sehr, sehr schwierig und sehr, sehr gefährlich. Man sollte es nicht tun. Deswegen versucht man eben, seine Tätigkeiten, wie es so schön heißt, zu diversifizieren.
Entscheider treffen Heider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider. Ich glaube, ich habe noch nie einen echten Grafen in diesem Podcast zu Gast gehabt. Insofern erleben wir heute alle nach mehr als 7 Jahren, so lange gibt es Entscheider treffen Heider, schon eine Premiere. Und der Mann, der heute hier ist, der trägt nicht nur einen adligen Namen, sondern auch die Verantwortung, die damit verbunden ist. Er muss nämlich all das, was seine Familie, die zum ersten Mal im Jahr 1226 erwähnt wurde, unglaublich, also all das, was diese Familie so aufgebaut hat und was davon noch übrig ist, und das ist nicht wenig, muss er so hegen und pflegen, dass es auch für die folgenden Generationen noch da sein kann. Was heute offensichtlich viel anstrengender ist und viel mehr Ideenreichtum erfordert als in den vielen vergangenen Jahrzehnten, die es diese Familie und ihre Besitztümer gibt. Wer also glaubt, dass Moritz Graf zu Rantzau mit einem goldenen Löffel im Mund geboren wurde, der wird sich wahrscheinlich in den nächsten 45 Minuten eines Besseren belehren lassen müssen. Ich sage auf jeden Fall einmal herzlich willkommen. Die Anrede ist dann, sagte man Herr Graf? Wie wäre die Anrede jetzt korrekt? Oder sagt man Herr zu Rantzau?
Wir hören eigentlich auf alles, Herr Heider, aber vielen Dank, dass Sie fragen. Wenn Sie schon so fragen, dann wäre es schön, Graf Rantzau oder Graf zu Rantzau.
Graf zu Rantzau.
Das zu können Sie aber auch weglassen, einfach Graf Rantzau, weil hier nur einer sitzt.
Genau, Graf Rantzau. Und dann Rantzau, und dann werden viele Menschen, die sich so ein bisschen in Hamburg und Umgebung auskennen, sagen, Rantzau, Rantzau, Forst Rantzau kenne ich. Immer wenn man über die A23 Richtung Hamburg oder Richtung Norden fährt, ist egal, fährt man daran vorbei. Und vielleicht ist das der erste Anknüpfungspunkt, weil wahrscheinlich hat das was mit Ihrer Familie zu tun, auch wenn ich gelernt habe, dieser Forst ist aktuell im Besitz des Landes Schleswig-Holstein.
Ich kann Ihnen gar nicht genau sagen, wer der Besitzer dieses Forstortes ist. Allerdings hat das natürlich mit unserer Familie zu tun. Unsere Vorfahren, das waren dann eben Johann Rantzau, der Familiengründer, und sein Sohn Heinrich Rantzau, die waren Statthalter der dänischen Könige für das Herzogtum in Holstein. Und da haben sie eben dieses Zeitalter geprägt, und dadurch sind eben viele Flächen einmal im Besitz unserer Familie gewesen, aber das ist schon lange, lange her. Es gibt auch sehr viele Orte in Schleswig-Holstein, auch in Hamburg, wo es denn eine Rantzau-Straße gibt.
Stimmt, und also der Name taucht auf, Sie haben es gerade gesagt, Johann Rantzau, 1226, ein Ritter, richtig?
Ja, das ist ein bisschen, das ist nicht 1226, okay. Das ist im 15. Jahrhundert gewesen.
Okay. Also das ist ein anderer Johann dann
gewesen. Genau. Die ersten Male, wo die Familie Rantzau aufgeführt worden ist oder auftauchte, das mag sein, dass es auch eben ein Johann Rantzau gewesen ist. Aber der ursprüngliche Familiengründer von uns, das ist eigentlich Ritter Johann Rantzau, noch mit OW geschrieben, der dann eben am Anfang des 16. Jahrhunderts quasi oder um das 16. Jahrhundert die Breitenburg gegründet hat.
Die wievielte Generation sind Sie?
Oh, da bin ich aber jetzt wieder schlecht in Mathe. Also auf jeden Fall eine von vielen Generationen mit vielen, vielen Vorgängern. Ich kann Ihnen gar nicht genau sagen, welche richtige Generation ich denn wäre, die sozusagen auf der Breitenburg sitzt. Habe ich mir auch noch nie Gedanken drüber gemacht, um ehrlich zu sein.
Die Breitenburg, muss man sagen, das ist ja das auch das Tolle. Sie sind wahrscheinlich auch der Erste in diesem Podcast. Und hier waren viele bekannte, auch viele reiche Menschen. Ich glaube, Sie sind der erste Schlossherr, weil Sie wohnen auf einem Schloss Breitenburg. Im Kreis Steinburg, für die sich nicht so auskennen. Hamburg, dann kommt Kreis Pinneberg, dann kommt Steinburg.
Das ist richtig und unsere Familie wohnt dort, was eben auch immer wieder zur Verwirrung bei vielen Leuten führt, die eben unser Schloss besuchen wollen. Die kommen da hoch, gucken durch die Scheiben, wenn die Tür auf wäre, würden sie immer reinkommen, wollen Kaffee haben, weil sie denken, es ist vielleicht eine Gastronomie. Oder wenn wir irgendwo auch Schilder haben, privat bitte nicht weitergehen, gehen die Leute trotzdem da rein, weil sie sich eben auch nicht vorstellen können, dass in so einem großen Kasten wirklich eine Familie privat wohnt. Aber wir leben dort mit unserer Familie. Bis vor 4 Jahren waren wir, oder bis vor 5 Jahren genau genommen, waren wir 4 Generationen im Haus. Unsere Großmutter, unser Vater und meine Frau, meine Kinder und ich. Und jetzt sind natürlich leider Gottes, die Zeit lässt sich nicht aufhalten. Unsere Großmutter ist verstorben, unser Vater ist verstorben. Und jetzt leben wir da und warten, solange bis neue Generationen kommen.
Und da muss man sich mal vorstellen, so ein Schloss, das ist ja für viele Menschen so ein Traum. Wenn ich in so einem Schloss wohnen könnte. Und ich habe zumindest mal mit einem Gutsbesitzer an der Ostsee gesprochen, der auch so, das ist kein Schloss, aber es ist halt so ein altes Gutshaus. Und der hat dann zu mir gesagt, Lars, das mag für dich ein Traum sein. Es neigt aber manchmal auch dazu, ein Albtraum zu sein, weil es ist riesig. Sie nicken schon mit dem Kopf. Es ist riesig. Es ist kalt. Es ist schwer zu beheizen. Es verschlingt unendlich viel Geld. Damit wir erstmal voranfangen, so ein Schloss, wie viele Zimmer haben Sie da?
Das ist auch so eine Frage. Wenn man so in einem Schloss so aufwächst, dann weiß man nur, man darf nicht so viel Fußball spielen, weil man die Scheiben nicht kaputt machen darf. Wir haben viele Scheiben. Aber wie viele Räume wir insgesamt haben, kann ich Ihnen gar nicht genau sagen.
Krass, also geht's ja schon los. Ich könnte jetzt sagen, wie viele Räume wir zu Hause haben. Das heißt, Sie können die aber gar nicht sehen. Also es sind irgendwo auf jeden Fall im höheren zweistelligen Bereich.
Das kommt sicherlich hin, aber das ist nicht so, dass man sich das nicht merken kann. Aber auch wir haben eben als Familie eigentlich nur die Räumlichkeiten genutzt, die alle anderen Familien auch nutzen würden. Wir hatten eben ein Esszimmer, wir hatten ein Wohnzimmer, wir hatten eine Küche, wir hatten ein Schlafzimmer und Kinderzimmer, Badezimmer etc. Was wir drumherum haben, sind natürlich dann wahnsinnig viele Gästezimmer oder noch ganz viele andere Bereiche, die eben auch teilweise der Öffentlichkeit zugänglich sind, wie zum Beispiel unser Museum, unsere Bibliotheken. Das sind natürlich Räume, die da sind, die gepflegt werden müssen, die allerdings keinen richtigen Nutzen haben und auch für uns als Familie nicht nutzbar waren, jedenfalls zum Wohnzwecken. Und auf Ihre ursprüngliche Frage, ob das sehr schön ist, in einem Schloss zu wohnen, es ist eine tolle und spannende Aufgabe, die man liebt, aber die man auch genauso oft verflucht. Sie hatten das gerade angesprochen. Renovierungs- und Erhaltungsmaßnahmen kostet eben immer gleich ein kleines Vermögen. Aber es gehört eben dazu. Das ist die Verantwortung, die wir tragen, die wir dann eben, meine Frau und ich, die wir von vorhergehenden Generationen übernommen haben und die wir auch dann gerne weiterführen und versuchen, das Schloss und den ganzen Betrieb eben in möglichst guten Zustand zu erhalten, um ihn dann an eins unserer Kinder weiterzugeben.
Wann ist Ihnen damals aufgefallen als kleiner Junge, Moment, ich wohne anders als andere Kinder?
Ich glaube, das erste Mal fällt einem das so richtig auf oder es wird einem richtig bewusst, wenn man zum ersten Mal Schulfreunde beziehungsweise Kumpels einlädt zum Fußballspielen oder so weiter, weil man hatte natürlich dann eben auch einen großen Garten, wo man dann eigene Fußballtore hatte. Das war jetzt nichts, ist vielleicht nicht so Besonderes, aber dieser Ausdruck denn, wenn ein Freund zum ersten Mal dann vorbeikommt und sieht, wo man wohnt, das ist vielleicht so ein Moment, wo man denkt, okay, vielleicht ist es doch ein bisschen anders als bei anderen.
Weil erstmal als Kind denkt man ja, Moment, ich weiß ja gar nicht, vielleicht wohnen alle Leute so wie ich, vielleicht wohnen alle so in so einem Schloss. Wann war Ihnen klar, okay, das ist hier eine Familie, die eine unglaublich lange Tradition hat? Muss man sich dann als Kind dann auch beschäftigen mit denen, die vor einem waren? Weil man ja auch dann am Ende sich entscheiden muss, will ich diese Tradition, da kommen wir gleich noch bei Ihnen, ist es eine besondere Situation gewesen, weil Sie sind nicht der Älteste in der Familie. Das heißt, Sie waren nicht derjenige nach altem Verständnis, der sozusagen den Erstzugriff gehabt hätte. Sprechen wir auch gleich drüber, ob es heute noch so ist. Aber muss man sich erstmal mit dieser Familie eindringlich beschäftigen, um zu verstehen, was das ist?
Ja. Wenn man da aufwächst, dann ist das eigentlich völlig normal, dass man, das kommt glaube ich auch schon so ein bisschen daraus, weil wir eben, wie schon eben gesagt, ein Drei-Generationen-Haus waren. Das heißt, es war für uns völlig normal, dass wir eben durch die Tür gehen, über den Hof und dann waren wir bei unseren Großeltern. Unser Großvater war leider ein bisschen durch den Krieg und durch einen Unfall, war ein bisschen lahm, konnte nicht mehr so viel laufen und hat dadurch eben auch sehr viel erzählt. Aber auch, damit wir eben auch das Richtige hören, hat unser Großvater, meinem Bruder und mir immer so ein bisschen auch die Geschichte der Ranzhaus beigebracht. Das heißt, wir hatten, ich weiß jetzt nicht mehr wie oft, aber ich glaube einmal in der Woche sind wir so eine Stunde zu ihm rübergegangen und dann hat er uns eben irgendwas erzählt. Aber wie das so in der Schule ist, man weiß jetzt nicht mehr alles, was er erzählt hat.
Aber es war klar, da ist irgendwas, da, was lange zurückreicht, was ja auch zu einem gewissen, ich würde sagen, das ist ein gewisser Wohlstand. Oder ist das ein ich habe es vorhin gesagt, mit dem goldenen Löffel im Mund geboren, das stimmt wahrscheinlich nicht, weil die Wahrheit ist, wenn man sowas übernimmt und die Verantwortung hat, das zu erhalten, dann ist das zwar theoretisch ein großer Besitz, aber es geht auch darum, ganz viel Geld heranzuschaffen, um diesen Besitz auch nur ansatzweise zu erhalten.
Ja, das ist richtig so. Also wir können, mein Bruder, meine Schwestern und ich, wir können auf jeden Fall sagen, dass wir eine wunderbare Kindheit hatten, mhm, weil wir eben in einem behüteten Zuhause groß geworden sind. Unsere Eltern konnten sich eben auch ein bisschen um uns kümmern, haben aber beide auch sehr, sehr viel gearbeitet. Und jetzt ist es eben so, dass wir das eben versuchen, genauso zu machen. Das heißt, wir sind dankbar, dass die Familie vor Ort ist, also an dem Ort, wo wir auch arbeiten. Wir müssen jetzt nicht jeden Tag 1,5 Stunden durch die Gegend fahren, um in ein Büro zu fahren oder so. Aber es ist eben eine große Herausforderung, das alles zu managen und eben auch alles, wie Sie sagen, zu erhalten.
Weil so ein Schloss hat andere Kosten, als jetzt, wenn Sie in einer 120 Quadratmeter Wohnung irgendwo im Kreis Steinburg leben würden. Kann man, glaube ich, so sagen.
Das kann man auf jeden Fall so sagen. Bestes Beispiel sind die Heizkosten. Also wir haben eben sehr, sehr viele Fensterflächen, mhm, und die sind eben auch alle noch einfach verglast. Das ist es natürlich.
Dürfen die ersetzt werden?
Ja, sie dürfen ersetzt werden, aber es muss alles mit dem Denkmalschutz abgesprochen, okay, werden. Das heißt mit den Behörden, die natürlich auch ihre Daseinsberechtigung haben, die mitreden wollen. Wir kommen bei uns im Kreis Steinburg sehr gut mit der Denkmalschutzbehörde, mhm, klar. Aber das Problem ist auch, dass alle Fenster unterschiedlich groß sind. Das heißt, wir können auch keine Massenanfertigung machen. Mhm. Jedes einzelne Fenster müsste ausgemessen werden, müsste dann eben neu gebaut werden, müsste dann eben mit Isolierverglasung gebaut werden. Und zusätzlich haben wir bei uns noch diese Besonderheit, dass wir eben noch in Holzfensterläden haben, Holzkassetten drumherum. Okay. Das heißt, jedes Fenster ist ein enormer Aufwand. Das ist so dieses kleinste Beispiel, weswegen wir die Fenster eben nicht gerne anpacken. Und das wirkt sich eben auch auf den Heizölbedarf und auf die Heizölrechnung aus.
Ich wollte gerade sagen, das klingt so, ich hätte jetzt gedacht, okay, mit Öl kenne ich mich nicht so aus, mit Gas, aber das klingt so nach mittleren bis höheren sechsstelligen Verbräuchen. In Kilowattstunden Gas ist wahrscheinlich dann, weiß ich, Öl ist es dann wahrscheinlich aber auch irgendwie fünfstellig, was so die
Liter. Wir sind bei 35.000 bis 45.000 Liter Heizöl.
Gut. Und dann kommen wir gleich zu dem Problem, was sich da natürlich ergibt. Weil früher ihre Vorvorvorfahren haben all das, was sie brauchten, um sozusagen das Leben der Ranshaus aufrechtzuerhalten, die Betrieb aufrechtzuerhalten, im Wesentlichen wahrscheinlich mit Land- und Viehwirtschaft erwirtschaftet, richtig?
Ja, Landwirtschaft und Forstwirtschaft. Das, genau, waren natürlich die beiden Einnahmequellen, die unsere Vorfahren eben hatten. Und jetzt ist es eben so, dass wenn man so einen Betrieb nur auf solche Beine stellt, mhm, dann ist man eben auch sehr abhängig von äußeren Einflüssen, wie zum Beispiel die Preisschwankungen oder irgendwelche Kalamitäten im Forst und dergleichen. Und deswegen ist das sehr, sehr schwierig und sehr, sehr gefährlich. Man sollte es nicht tun. Deswegen versucht man eben, seine Tätigkeiten, wie es so schön heißt, zu diversifizieren. Das heißt, unsere Eltern haben schon angefangen, landwirtschaftliche Flächen in einen Golfplatz umzuwandeln.
Bis dahin war es aber so, es war Land- und Forstwirtschaft bis zur Generation ihrer Eltern im Wesentlichen, ja.
Man kann sagen, also bis zum Jahr 1990, aber auch schon unsere Eltern haben schon vorher angefangen, Veränderungen, mhm, herbeizuführen. Als unsere Eltern so in den Mitte der 70er den Hof, mhm, übernommen haben, hatten wir Kühe, wir hatten Schweine, wir hatten Schafe auf den Deichen laufen und die haben dann sukzessive eben die Viehwirtschaft abgeschafft und hatten dann eben nur noch Ackerbau betrieben. Und 1990 haben unsere Eltern dann eben gesagt, dass sie den aktiven Ackerbau einstellen wollen und haben eben die größten Ackerbauflächen eben in Golfplatz umgewandelt.
War das damals umstritten innerhalb der Familie? Weil das ist ja schon ein Schritt, ne? Es ist was anderes, als wenn man jetzt irgendwie Ackerbau macht, ist halt komplett was anderes. Und plötzlich hat man, heute ist es ein 27-Loch-Platz, glaube ich, also ein relativ großer Platz.
Richtig.
Wie ist man damals auf Golf gekommen?
Wir hatten, wie bei allen Sachen, ist es nicht so, dass man jetzt immer denkt, wir sind die Besten, wir, mhm, wissen alles, wir kennen alles, wir können alles, sondern auch da haben unsere Eltern eben Freunde, Bekannte gefragt, die selbst schon Golfanlagen betrieben haben, mhm, die selber schon Modelle hatten mit verschiedenen Vereinen. Und dann haben sie sich dazu entschlossen, dieses Wagnis einzugehen. Und das zeichnet, glaube ich, alle unsere Familien aus. Also unsere Familie ist sehr groß, es ist weit verzweigt. Wir haben auch viele Freunde und entfernte Verwandte. Und alle müssen irgendwie kreativ sein, um den Betrieb möglichst besser aufzustellen, als sie ihn übernommen haben, damit sie ihn möglichst besser an die nächste Generation übergeben können.
Sie haben es gerade gesagt, die Rantzaus, die sind ja nicht nur in Breitenburg, sondern die sind über ganz Schleswig-Holstein verteilt. Haben Sie eine Ahnung, wie viel, also wenn Sie ein großes Familienfest machen, wo alle kommen, dann ist, wie viele Leute sind dann da?
Wenn wir wirklich mal ein Familienfest hinkriegen würden, wo wirklich alle kommen, dann wären das ein paar hundert. Also wir haben eine große Familie, ich sag immer, stecken Sie Schleswig-Holstein in den Sack und Knüppel drauf, Sie treffen einen von uns.
Die sind aber alle in Schleswig-Holstein irgendwie?
Nicht nur in Schleswig-Holstein, wir haben auch Verwandte in Dänemark eben, die Dänemark-Rantzaus aus Rosenvold. Dann gibt es Rantzaus, die sind in Mexiko angesiedelt, dann gibt es Rantzaus, die sind in Süddeutschland. Wir sind eigentlich über die ganze Welt verteilt.
Krass. Also Schloss Breitenburg. Dann haben die Eltern angefangen, einen Golfplatz zu machen, der heute sehr, sehr erfolgreich ist. Und dann gab es irgendwann den Moment, als ihr Vater und ihre Mutter sie und ihren Bruder und die Schwester eigentlich auch zur Seite genommen haben und sich gefragt haben, wer führt das hier fort? War klar, das kann nur einer machen?
Ja, also der Betrieb Breitenburg ist nicht so groß, dass der quasi zwei Familien oder beziehungsweise okay. zwei, sag ich mal, Betriebsleiter beanspruchen würde. Das muss man mal ganz klar so sagen. Und dann ist es so, dass unsere Schwestern, die waren beide schon verheiratet, und wenn man es mal ganz genau nimmt, sind es nur zwei Halbschwestern von mir. Das haben wir jetzt als Geschwister nie so gesehen. Das sind meine Schwestern, die ich unheimlich lieb habe. Aber sie waren dann eben vielleicht nicht dafür, sag ich mal, gedacht, eben jetzt auch den Betrieb zu übernehmen. Sie hatten das vielleicht vorhin einmal angesprochen. Mein Bruder ist der Ältere, der ist 2 Jahre älter als ich. Und in der Theorie hätte er das denn auch den Betrieb übernehmen können.
Das ist immer noch so, dass man sagt, der Ältere hat sozusagen das Erstzugriffsrecht.
Das ist nicht immer nur so, aber das war eben damals die Entscheidung von meinen Eltern, dass er es hätte bekommen können. Und mein Bruder hat zu meinen Gunsten verzichtet. Wie sah das aus? Wir hatten so eine Art Familienrat, also mit anderen Worten, unsere Eltern haben uns mal einen Abend nach dem Essen haben wir uns auf die Terrasse gesetzt und haben darüber gesprochen, wer wohl den Betrieb weiterführen könnte. Und da hat mein Bruder, damals wollte er vielleicht eher Rockstar werden oder dergleichen, hat eben gesagt, nein, ich denke, dass Moritz besser geeignet ist dafür, Moritz soll es bekommen. Und das ist natürlich ein riesiges Geschenk von einem Bruder an seinen kleineren Bruder. Ist ein riesiger Vertrauensbeweis, für den ich ihm unendlich dankbar bin. Das heißt jetzt nicht, dass er ein einfacheres Leben gewählt hat oder so. Auch er muss tüchtig sein, auch er muss arbeiten. Aber es ist eben eine schöne Sache, wenn man sich mit seinem Bruder so versteht, wie wir es tun. Wir telefonieren alle 2 Tage, manchmal über wichtige Dinge, manchmal über ziemlichen Blödsinn. Und wir haben ein sehr gutes Verhältnis und ich werde ihm immer dankbar sein.
Was wäre denn gewesen, das ist ja zumindest die Chance, hätte es ja gegeben, dass auch Sie sagen, ich will auch nicht.
Die Chance besteht und es ist immer eine Möglichkeit. Das ist nicht das Ende der Welt. Aber es ist natürlich schön, wenn der Betrieb in der Familie so weitergeführt wird.
Weil es gibt es in anderen Standorten, da haben die Rantzaus irgendwann mal sich zurückgezogen, ne? Es ist nicht mehr alle Standorte, die mal im Besitz der Familie waren, sind es immer noch.
Nein, das bestimmt nicht. Es wurden auch mal Standorte verkauft und dergleichen. Früher wurde ja mit den Gütern gehandelt und durch Ehen auch wurden einige ausgeheiratet. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, welche Güter alles mal im Besitz der Rantzaus gewesen sind und jetzt nicht mehr sind. Es waren aber auf jeden Fall in Schleswig-Holstein viele. Und wir müssen das eben immer so sehen, dass wir hoffen, dass die Kinder Spaß an diesem Leben haben und hoffen dann eben auch, dass eins der Kinder später mal den Betrieb weiterführen möchte. Und wenn eben bei unserem Fall jetzt bei eins von unseren Kindern oder wenn unsere Kinder beide nicht sagen, dass sie es haben wollen, dann müssen wir eine andere Lösung finden.
Und dann stellt man sich ja so vor, wenn man dann das angeboten kriegt und wenn man Graf ist und wenn man in einem Schloss lebt, boah, was für ein großartiges Leben. Und da habe ich mich so ein bisschen umgehört, wie ist denn das Leben des Schlossherrn sozusagen? Und alle, mit denen ich gesprochen habe, die sie besser kennen als ich, sagen, naja, da sind auch viele dabei, sagen, ich weiß gar nicht, ob ich mit ihm tauschen möchte, weil er steht sehr früh auf und er arbeitet sehr lange und er muss sehr viele Sachen selber machen und er muss auch mal, wenn irgendwelche Schrauben fehlen, auch im Zweifel auch mal in den Baumarkt fahren und die Schrauben selber holen. Erzählen Sie mal selber, wie sieht so ein normaler Tag bei Ihnen aus, wenn Sie nicht so wie heute um 14 Uhr halbwegs gemütlich in Hamburg im Podcaststudio sitzen?
Was auf jeden Fall stimmt, ist, dass es früh aufstehen.
Okay.
Aber das ist kein Problem für mich. Ich stehe gerne früh auf.
Was ist früh für Sie?
Meistens klingelt doch der Wecker so gegen 5 Uhr.
Oh, krass.
Das ist aber sehr schön. Ich habe jetzt einen neuen Wecker von meiner Frau bekommen. Der weckt einen mit Tageslichtsimulation und erst dann später mit schöner Musik, sodass man den Wecker gar nicht hört und das Tageslicht reicht oder die Tageslichtsimulation reicht mir meistens aus schon. Und dann ist jeder Tag irgendwie anders. Sie hatten das gerade gesagt, auch heute mal einen Tag nach Hamburg. Das klingt auch nicht jetzt so für das typische Leben eines Adligen. Aber wir müssen dann eben gucken, was liegt an, wo sind gerade die Prioritäten im Betrieb. Ist es gerade im Forst irgendwas, wo wir zum Beispiel Holz verkaufen und den Holzeinschlag machen, Besprechung mit den Förstern. Im Moment ist es ja Dezember, das heißt, wir bereiten alles für unseren eigenen Weihnachtsbaumverkauf auf dem Hof, auf dem Schlosshof vor. Und da müssen Entscheidungen getroffen werden, welche Bäume sollen raus, wie viele Bäume verkauft man noch an einen Händler. Und das ist so in den letzten Wochen eben so die primäre Aufgabe also gewesen. Also
das ganze Forstwirtschaft spielt schon noch eine Rolle?
Forstwirtschaft spielt auch eine Rolle,
Wie viel Hektar Land haben Sie da, wie viel Hektar Wald?
Unsere Familie besitzt ungefähr 1050 Hektar Forst, okay. Verteilt auf 2 Forststandorte und dann haben wir so in ein paar Hektar Sonderkulturen eben noch Weihnachtsbäume.
Okay, das ist sozusagen immer noch, das ist das eine Standbein von früher. Dann haben Sie übernommen, also wenn Sie sagen, jeder Tag sieht anders aus, weil Sie sind so ein Multiunternehmer. Wir versuchen mal jetzt die einzelnen Dinge durchzugehen. Der Golfclub ist der Golfclub, daneben haben Sie ein Hotel gebaut und zwar muss man ja sagen, jetzt würde ich jetzt sagen, als jemand, der sich in der Region so ein bisschen auskennt, ein Hotel, was eigentlich im Kreis Steinburg fast schon zu luxuriös ist für den Kreis Steinburg an sich. Weil sowas findet man in der Ecke jetzt nicht so oft, ne, oder?
Nein, das würde ich nicht sagen, dass es zu luxuriös für den Kreis Steinburg ist. Aber es ist natürlich ein Aushängeschild für den Kreis Steinburg, weil es sowas vorher noch nicht gab. Und auch besonders unser Wellnessbereich ist wirklich, der setzt auch teilweise für Hamburger Hotels neue Standards. Und wir sind stolz darauf, dass das jetzt eben zum Portfolio unserer Familie gehört. Auch da darf man sich das jetzt nicht so vorstellen, dass ich da der Hotelmanager bin und dann alles selber entscheide und dergleichen. Wir müssen für solche großen Projekte externes Know-how ranholen, weil ich bin kein gelernter Hotelier und wollte
aber auch... Aber Sie hatten die Idee?
Ja, jein, würde ich mal sagen. Schon unsere Eltern hatten damals die Idee, die Dachböden von den alten, ehemalig landwirtschaftlich genutzten Gebäuden, die sich direkt am Golfplatz befinden, auszubauen zu Fremdenzimmern / Gästezimmern. Mhm. Und diese Idee ist dann eben nie weiter verfolgt worden, aber es gibt noch Pläne davon. Und jetzt die Idee des Hotels kam eigentlich wieder, als größere Investitionen fällig geworden sind bei dem Hauptgebäude, bei dem ehemaligen Kuhstall. Mhm. Weil Erhalt geht nur durch Nutzung und wenn wir jetzt dort 6-stellige Beträge für Dachbalken und für Dacheindeckung und Fenster und dergleichen ausgeben müssen, wofür? Damals standen dann eben Stroh- und Heuballen drin und es standen Pferde da im Winter unter. Das ist keine richtige Nutzung und das wäre betriebswirtschaftlicher Wahnsinn, das zu tun. Man kann jetzt vielleicht sagen, dass das Hotel auch betriebswirtschaftlicher Wahnsinn war.
Kommen wir gleich zu vielleicht, aber anscheinend nicht.
Aber es ist auf jeden Fall eine bessere Nutzung für kommende Generationen und auch für uns jetzt eine bessere Wertschöpfung als Pferdestall und Heulager.
Und Sie müssen die Gebäude erhalten oder können Sie sagen, okay, wenn es jetzt einstürzt, stürzt halt ein, dann oder wir reißen es ab, das dürfen Sie die verkommen lassen?
Rein rechtlich stellen Sie mir jetzt gerade eine Frage, die ich gar nicht genau weiß.
Wahrscheinlich schon, ist ja Ihr Eigentum.
Also man kann die Gebäude sicherlich verkommen lassen, aber wir wollten, also das ist natürlich nicht die Intention bei der Sache. Ich versuche das jetzt mal zu vergleichen, wenn man so durchs Land fährt, dann sieht man ja ganz oft so alte Schuppen oder herunterkommende Gebäude. Das weiß ich, das liegt daran, weil es dafür eben Baurecht gibt. Und wenn man das Haus im Außenbereich oder den Schuppen im Außenbereich dann entfernen würde, hätte man kein Baurecht mehr. Das wäre jetzt bei einem denkmalgeschützten Objekt, glaube ich, anders, aber ich weiß es nicht zu 100%.
Aber Sie haben dann gesagt, okay, wenn wir eh ganz viel Geld in die Hand nehmen müssen, dann nehmen wir noch mehr Geld in die Hand und bauen da ein Hotel mit, Sie verbessern mich bitte immer, wenn es nicht stimmt, was ich sage, 80 Zimmern und letztendlich irgendwie höchstem Standard.
Ja, wir haben ein sehr schönes Hotel gebaut mit 80 Doppelzimmern, großen Tagungsbereichen, großem Restaurant und einem sehr, sehr großen Wellnessbereich, weil das einfach in der Region auch regionübergreifend Sinn machte, muss man wirklich sagen. Wir hatten zuerst überlegt, ob wir auch so eine ganz einfache Bettenburg bauen für Tagung oder so weiter. Das hätte vielleicht auch funktioniert. Aber der Wellnessbereich, der war zum Beispiel eine Sache, damit wir auch im Winter eine gute Frequenz erreichen. Und das funktioniert auch wirklich sehr gut.
Weil man sich ja immer fragt, wer kommt da hin? Also viele Leute werden mit dem Kreis Steinburg, was fies ist, nicht so viel anfangen können wie mit anderen Landkreisen in Schleswig-Holstein, die für Urlaub bekannt sind. Ich glaube, der Kreis Steinburg, Hauptstadt sozusagen Itzehoe, ist auch nicht so für Urlaub bekannt. Aber wer kommt da hin zu Ihnen? Weil 80 Doppelzimmer, das heißt, Sie haben in der Spitze, können Sie da 160 Menschen unterbringen.
Ja, das ist richtig. Wir haben durch den Golfplatz haben wir im Sommer auch sehr, sehr viele Dänen zum Beispiel oder wir haben sehr, sehr viele Golfgäste aus Norddeutschland oder der ganzen Bundesrepublik. Skandinavien ist immer sehr gut, sind immer sehr gute Kunden von uns. Und jetzt kommen wir auch langsam dahin, das ist ein langer Prozess, dass wir immer mehr Bekanntheit haben, dass wir Stammgäste aufbauen. Und jetzt auch in der kalten Jahreszeit kommen sehr viele Hamburger, sehr viele Personen aus der Hamburger Umgebung, die bei uns einfach 3-4 Tage Entschleunigung wollen, ein bisschen Wellness machen wollen, sich ein bisschen massieren lassen wollen und dann eben bei uns die Ruhe genießen wollen. Das ist eben auch unsere Stärke. Wir sind zwar nicht direkt in Hamburg drin, aber wenn Sie einmal auf die Autobahn fahren, einmal ein bisschen Gas geben, je nach Auto natürlich, dann sind Sie eigentlich innerhalb von einer halben bis 45 Minuten sind Sie bei uns.
Und es auf der A23 keine Baustelle gibt. Aber das ist ja jetzt irgendwie, also ne, im Jahr 2026 soll es zumindest in den ersten Monaten besser werden, danach wird es wieder.
Vor 3 Jahren war es richtig schön schlecht, kann man sagen. Das war eine Katastrophe.
Und ich habe gesehen, ich habe das mal so ein bisschen gescheckt. Ich dachte, das sieht ja toll aus. Und das sind ja auch durchaus Preise, die man jetzt im Kreis nicht vermutet. Ne? Das ist schon so, die Preise sind Hamburger Niveau.
Die Preise,
teilweise sogar drüber, weil Hamburg ist manchmal ganz schön billig in Hotels, weil es halt so viele Angebote gibt.
Das wollte ich gerade sagen, das ist schwer vergleichbar natürlich auch. Man kann sagen, ja, es ist im Kreisgebiet, ist es sicherlich, gibt es wenig Etablissements, die höherpreisig sind. In Hamburg wird es Hotels geben, die sind definitiv teurer.
Absolut.
Es gibt aber auch bestimmte Hotels, die sind günstiger. Ich glaube, es kommt immer ein bisschen aufs Preis-Leistungs-Verhältnis drauf an. Wenn man jetzt in ein Flughafenhotel erwartet, dann weiß man, oder wenn man dort in einem Flughafenhotel unterkommt, dann weiß man, man übernachtet dort, weil man den nächsten Tag einen Flieger haben will oder sonstige Dinge. Bei uns kommt man eben hin, man wird umsorgt von unserem Personal, was wirklich sehr, sehr gut ist, was schwierig ist heute zu finden. Und man kann eben ein bisschen auf sich und seinen Körper achten, man kann ein bisschen schwimmen gehen, man geht ein bisschen in die Sauna und das alles vorzuhalten und das alles natürlich zu betreiben und zu pflegen, das rechtfertigt dann eben auch diese Preise.
Und dann sind Sie der Erste aus der Familie, der auch Hotelbesitzer ist wahrscheinlich,
nein,
oder?
Nein, bin ich nicht. Mein einer Onkel aus Pronsdorf, der hatte schon Hotel vor mir.
Okay, aber ist natürlich, und Sie sagen aber, war richtige Entscheidung, Auslastung ist prima, ist etwas, was uns hilft. Weil darum geht es geht ja immer darum, sozusagen diesen Besitz in die nächste Generation zu schaffen. Und dann haben sie also den Golfplatz, das Hotel. Und ich weiß gar nicht, in welche Reihenfolge jetzt was kam. Dann kam die Idee, aus den Wäldern eben nicht nur Forstwirtschaft zu machen, sondern auch Begräbniswälder. Da müssen Sie einmal für die Menschen erklären, die das vielleicht gar nicht wissen, was sind Begräbniswälder? Friedhöfe?
Ja, richtig. Ja. Wir betreiben in unseren Wäldern in den beiden Forststandorten betreiben wir 2 Urnenbegräbniswälder. Mhm. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass sich Menschen nach der Einäscherung in biologisch abbaubaren Urnen an den Füßen der Bäume beisetzen lassen können. Und das ist eben eine neue Bestattungsform und die ist wirklich sehr beliebt und also hat immer einen größeren Zuspruch. Die Leute gehen eben oder die Menschen gehen eben weg von klassischen Gräbern auf dem Friedhof, weil es eben immer an der Grabpflege mangelt oder eben auch an den Kosten. Und deswegen bieten wir dort eine alternative Bestattungsform an.
Das sieht man manchmal, wenn man in Schleswig-Holstein an einem Waldeingang steht und plötzlich sieht man da eine Gruppe von Menschen, die sich da versammelt, manchmal in dunklen Anzügen, nicht immer, und die dann in den Wald reingehen. Das ist dann praktisch so eine Zeremonie, richtig?
Wahrscheinlich. Ich war ja nicht dabei. Aber es kann eine Trauerfeier gewesen sein. Wir bieten sonst auch, also wir persönlich, wir bieten auch immer dann regelmäßige Führung durch unsere Sternwälder an. Da sind jetzt nicht alle dunkel gekleidet, wir selber auch nicht. Aber wenn dann eben so eine Gesellschaft in den Wald geht und alle sind dunkel angezogen, dann würde ich schon ziemlich viel darauf wetten, dass das eine Beisetzung
aber
ist.
Aber das heißt, stehen da auch dann Namensschilder, wer da beigesetzt ist, oder ist das alles komplett anonym?
Nein, es ist möglich, eine kleine Tafel zu bestellen, die dann eben an den Baum angebracht wird, mit Schrauben, die dem Holz nicht schaden, also VA-Schrauben. Und dann können eben die Verwandten eben dort jeden Spruch, jeden Namen eingravieren lassen, den der Verstorbene möchte oder den die Lebenden noch möchten.
Okay, dann haben wir das. Also dann haben sie natürlich andere Immobilien, die sie ganz normal vermieten, wahrscheinlich, ne?
Die ehemaligen Landarbeiterhäuser, die okay. um das Gut herum sind und auch noch ein bisschen weiter weg, alte Förstereien, die haben wir umgebaut und vermieten die jetzt eben so, dass wir dort auch wieder ein weiteres Standbein haben, was wirklich den Betrieb sehr gut trägt. Also das Vermietungsgeschäft ist gut und nur auch da wieder zu, dass es immer schwierig ist zu sagen, was richtig ist und was falsch ist. Damals, das hatte mein Vater mir mal erzählt, war man ja auch so in einem landwirtschaftlichen Beratungsring. Das heißt, man hat Benchmarking gemacht mit anderen landwirtschaftlichen Betrieben. Was geht gut, was geht schlecht, wo sollte man mehr drauf Acht geben und so weiter. Und dann gab es eben Ringleiter und Steuerberater. Mhm. Und die Ringleiter und Steuerberater haben damals zu unseren Eltern gesagt, diese Landarbeiterkarten, weil da musste damals viel investiert werden, haben gesagt, reiß das lieber ein, weg damit. Mhm. Und das ist jetzt eben ein gutes Standbein des Betriebes. Und deswegen ist es immer einfacher, die Vergangenheit zu bewerten, was war richtig, was war falsch, als in die Zukunft zu schauen, was machen wir, was ist gut und was ist schlecht.
Und dann gibt es noch einen Bereich, der kommt von Ihrem Vater, das muss man wissen, ein sehr bekannter, sehr erfolgreicher Springreiter, richtig?
Richtig.
Richtig, Breido Graf zu Ranzau, so hieß er dann, genau. Pferdewirtschaft, das heißt, der hat Pferde gezüchtet und das oder was hat er genau gemacht?
Unser Vater hatte das Reitergehen von unserer Großmutter, die aus Ostpreußen gekommen ist, geerbt. Und dieses gemeinsame Hobby oder diese gemeinsame Leidenschaft von unserer Großmutter und unserem Vater. Und die waren dann eben immer, das waren einfach die Pferde. Und unser Vater war Junioren-Europameister, der war auch eben deutscher Meister im Springreiten, aber hat sich eben nie so wichtig genommen. Und er hat eine Sache gemacht. Diese ganze Pferdegeschichte, sein erstes Pferd, da sagte unsere Großmutter gleich zu ihm, das wird nicht verkauft, das erste erfolgreiche Pferd. Aber ansonsten hat eben unser Vater eben auch zum Erhalt des Betriebes gute Pferde, wenn er junge Pferde gekauft hat oder selbst gezüchtet hat und die ausgebildet hat, hat er die eben auch wieder verkauft.
Ah, okay.
Und dadurch hat er eben die besten Pferde eben nie behalten, sondern weiter verkauft. Und dadurch war er jetzt vielleicht nicht so erfolgreich, dass man ihn ständig im Fernsehen gesehen hat. Aber er hatte schon eine sehr erfolgreiche, aktive Karriere und danach hat er eben eine Karriere gemacht, beziehungsweise ein Lebenswerk geschaffen, eben in der Verbandsarbeit. Genau. Er war über 20 Jahre lang, war er Vorsitzender des Holsteiner Verbandes, das schon sehr jung gewählt worden. Da gibt es eine ganz nette Geschichte. Dann hat er sich in den unterschiedlichen Kürbezirken vorgestellt, unter anderem denn im Kürbezirk Dithmarschen und hat sich vorgestellt, ja, mein Name ist Breido Ranzau, bin Bauer. So ein alter Landwirt aus der letzten Reihe gesagt haben, Ranzau, ich dachte, der hätte wir all dot hauen. Dazu muss man wissen, dass damals, als wir für Statthalter der dänischen Könige waren, wir eben auch gegen die Dithmarscher Bauern gekämpft haben. Schön, aber nachdem er dann eben so lange beim Holsteiner Verband gewesen war, war er sehr lange eben Vorsitzender der Deutschen Reiterlichen Vereinigung und hat dort wirklich viel bewegt, hat viele Sachen mitmachen müssen. Da war ja auch gerade die Zeit so mit dem Doping und so weiter. Da hieß es ja schon Reitsport gleich Radsport. Das weiß ich, das hat unseren Vater sehr mitgenommen. Das hat er alles neben dem eigenen Zuchtbetrieb gemacht. Wir hatten teilweise 3 bis 5 Stuten, die jedes Jahr tragend wurden. Und dann hatten wir immer junge Pferde da, die ausgebildet worden sind, die angeritten worden sind, die dann verkauft worden sind, untersucht worden sind etc. Bevor Sie fragen, das ganze Gen ist an mir vorbeigegangen. Wir haben jetzt keine eigenen Pferde mehr da. Wir haben den Stall verpachtet an verschiedene Parteien. Das heißt, bei uns in Breitenburg wird immer noch der Springsport ausgeübt, aber nicht mehr mit eigenen Pferden. Und das ist auch wieder so eine Sache. Ich werde garantiert nicht mehr anfangen mit eigener Zucht, aber vielleicht eins unserer Kinder mal wieder, wenn das ein Faible für diesen Reitsport hat, für Pferde, dann wird das vielleicht kommen. Das überspringt ja auch mal eine Generation.
Das kann sein. Was sind Sie eigentlich von der Ausbildung her? Also sind ja, das eine ist, dass Sie Graf sind und zu diesem Geschlecht gehören, aber Sie haben ja irgendwas gelernt nach der Schule. Weil das ist ja jetzt interessant, was lernt man, das einem befähigt, so viel unterschiedliche Dinge zu machen, unternehmerisch?
Ich habe ganz normal BWL studiert und bin ein Diplom-Kaufmann.
Okay.
Und es gibt eben sicherlich viele Ausbildungen, die man machen kann, ob es jetzt Landwirtschaft ist oder Forstwirtschaft ist. Ich habe verschiedene Praktika gemacht, auch um mich in die einzelnen Bereiche eben sag ich mal, darauf vorzubereiten oder beziehungsweise darüber Wissen anzueignen. Mhm. Und ansonsten ist es eben auch so, dass man mit logischem Menschenverstand daran gehen muss. Man darf nie von sich denken, dass man alles weiß. Man muss viele Leute fragen, man muss um Rat fragen können, man muss auch Rat annehmen können. Mhm. Und ansonsten muss man fleißig sein und, wie der Engländer so schön sagt, man muss Passion haben. Mhm. Passion, Leidenschaft und auch den Willen mitbringen, zu arbeiten.
Und man muss schon, Sie haben es auch mal irgendwo gesagt, glaube ich, sich klar machen, dieses Schloss an sich ist erstmal, Sie haben über die Fenster gesprochen, es gibt viel mehr, ist erstmal ein Monstrum, was Geld frisst. Also so schön es ist, da drin zu wohnen, aber allein das instand zu halten, dieses Geld muss man erstmal rein verdienen.
Das ist richtig. Das ist, mein Vater und ich, wir sagten da immer so ein bisschen, es klingt vielleicht ein bisschen gemein unserem schönen Haus gegenüber, aber es ist eine kleine Geldvernichtungsmaschine. Mhm. Das sagt man jetzt nicht, weil man jetzt das Haus hasst oder den Ort, an dem man lebt, hasst oder so, aber es trifft es eben ganz gut. Nehmen wir jetzt mal an, nur als Beispiel, meine Frau und ich, wir planen jetzt gerade das Haus neu zu streichen.
Sie lachen schon. Ich stelle es mir gerade. Da muss man hoffen, dass es die Ehe übersteht, weil jeder weiß ja, wenn man mal ein kleines Haus, wir haben mal so ein Haus umgebaut, 220 Quadratmeter, das war schon, aber das ist wahrscheinlich, ja. also wie viele Maler kommen da, wie viel 100 Liter Farbe?
Ja, das planen wir jetzt alles gerade und was Sie gerade sagten, da sind wir uns eigentlich relativ einig drüber, über die Farbe, also es wird nicht grün und es wird nicht rot. Mhm. Es wird in einem hellen Ton bleiben, aber wir planen das eben jetzt zu tun nächstes Jahr, weil wir dann eben auch den 500-jährigen Geburtstag eines Vorfahren von uns haben, Heinrich Rantzau. Mhm. Also es wird so ein bisschen das Jahr des Heinrich Rantzau ausgerufen. Aber wenn man dann das erste Angebot von dieser Malerfirma bekommt, dann fragt man sich auch, wofür das ganze Geld?
Ja.
Und das ist einfach Geld, was nicht wieder reinkommt. Das ist keine Investition, die sich nach irgendwie so und so vielen Jahren rentiert hat oder amortisiert hat, sondern es ist einfach Geld, was weg ist. Das heißt, man muss es irgendwie übrig haben, man muss es irgendwo anders verdient haben, wo es dann eben auch nicht weh tut, das zu tun. Ich kann Ihnen sagen, es tut immer weh.
Das glaube ich auch, vor allen Dingen, weil es ja auch, man kann sich beim eigenen Haus ja sonst immer damit trösten und sagen, also entweder kriegen es die Kinder, das ist bei Ihnen auch der Fall, aber man kann sich auch trösten und sagen, naja, ich kann es ja eines Tages verkaufen. Ich habe mich jetzt gerade gefragt, wie sieht es denn bei Ihnen dann mit einem Thema aus, das auf Sie auch zukommen wird, auch wenn Sie jetzt nicht in Hamburg sind, wo ja gerade beschlossen wurde, dass diese Stadt klimaneutral sein muss bis zum Jahr 2040. Was bedeutet das denn für so alte Häuser? Weil Sie haben gesagt, Sie haben jetzt eine Ölheizung. So ein Haus mit Wärmepumpen zu beheizen, das geht wahrscheinlich auch, aber dagegen sind die Malerinvestitionen wahrscheinlich Kleinigkeiten.
Ich kann Ihnen gar nicht genau sagen, Herr Haider, wie das jetzt rein rechtlich aussieht mit Klimaneutralität und Denkmalschutz. Da wird es ja da gibt es eine vorprogrammierte Konfrontation.
Genau.
Und ich glaube, dass die denkmalgeschützten Gebäude von diesen Sachen etwas ausgenommen werden oder längere Übergangszeiten haben werden oder dergleichen. Ich kann Ihnen das jetzt nicht genau sagen. Aber wenn wir unser Haus, sag ich mal, morgen klimaneutral aufstellen müssten, das wäre eigentlich unmöglich, muss man ganz ehrlich sagen.
Weil dann würde man ja auch sagen, darf ich zum Beispiel die Wände dämmen? Da würde dann der Denkmalschutz kommen und so. Was ist mit den Fenstern?
Die Wände sind so dick, da braucht also keine Dämmung ran. Okay. Aber die Fenster sind das Problem.
Die Fenster sind das Problem und natürlich Fußbodenheizung werden sie im Zweifel auch nicht haben. Wobei ich gelernt habe, ist gar nicht so entscheidend. Anderes Thema. Was gibt's denn noch Ideen, bei denen Sie sagen, okay, das sind noch Geschäftsfelder, in die können wir noch reingehen, um eben auch den Besitz der Familie so aufzustellen, dass ich mit sehr gutem Gewissen meinen Kindern das übergeben kann und sagen kann, das ist jetzt gar kein so großes Risiko. Ihr kommt schon ganz gut damit zurecht.
Es gibt immer Möglichkeiten, neue Geschäftsfelder zu entdecken. Das sind immer Situationen und das sind auch, sag ich mal, politische Trends teilweise auch dabei. Also meine Eltern, beziehungsweise unser Vater, der hatte sicherlich mal die Möglichkeit, auch so eine Windkraftanlage irgendwo hinzustellen.
Stimmt.
Aber das hat er damals nicht gemacht, aus verschiedensten Gründen. Vielleicht
hätte man auch statt Golfplatz machen können. Ne? Man hätte auch Windkraftanlagen machen können.
Ja, hätte man sicherlich auch machen können. Wer weiß,
machen auch viele, glaube ich, die solche großen Besitztümer haben. Ne?
Wenn man die Möglichkeiten hat, eine Windkraftanlage aufzubauen in der heutigen Zeit, dann sollte man das auf jeden Fall tun, weil das ein schönes Standbein für den Betrieb sein kann. Mhm. So, und wir haben eben diese Möglichkeiten nicht. Aber wir haben andere Möglichkeiten und meine Frau kommt aus einem ganz anderen Bereich. Das ist jetzt auch nicht so, dass ich eine Gräfin geheiratet hätte vom Nachbarbetrieb oder dass eine Ehe gestiftet worden wäre oder sowas von unseren Eltern oder den Großeltern. Nein, meine Frau kommt bei uns aus der Nähe und kommt aus einem ganz anderen Bereich. Sie war Kommunikationsdesignerin in Hamburg, hatte eine eigene Werbeagentur dort und das ist natürlich auch wieder ein ganz anderer Impact, ganz andere Ideen, die dann eben in diesen Betrieb kommen und wer weiß, was wir in den nächsten Jahren noch alles anstellen.
Gab es schon mal jemanden, der Ihnen angeboten hat, wissen Sie was, finde ich alles cool hier, ich kaufe Ihnen das alles ab oder ist, so Sie nicken schon anscheinend, oder ist wäre das sozusagen wirklich das Letzte, was ein Rantzau tun würde?
Naja, Spaß beiseite. Also ich nicke, weil es gab wirklich mal so eine wilde Anfrage und zwar wurde mal eine kleiner Fernsehbeitrag über meinen Vater oder über unsere Familie und uns gedreht. Das ging so ein bisschen um die Generationenübergabe. Da wurden dann natürlich auch schöne Luftaufnahmen vom Schloss gezeigt. Da bekamen wir dann eine relativ wilde E-Mail. Ich kaufe das Schloss, Geld spielt keine Rolle.
Wow.
Dann haben mein Vater und ich natürlich uns mal angeguckt und gesagt, unsere Mutter war schon verstorben leider. Und dann haben unser Vater und ich uns dann eben mal so angeguckt und gesagt, ja, testen wir es mal. Da hatten wir gesagt 80 Millionen. Die Zahl war aber nur aus der Hüfte geschossen, ja, okay. Weil wir wussten natürlich, dass danach nichts kam.
Ja.
Es kam zwar die Antwort, kein Problem, aber dann haben wir den nach einem Liquiditätsnachweis gefragt und dann kam gar nichts mehr.
Aber also, das heißt, hätten Sie verkauft?
Ich kann nicht sagen.
Oder war das nur ein Spiel, so erstmal?
Das war damals, weil wir es wussten eben, dass wir wussten, dass da nichts dahinter steckt, war das für uns mehr so ein bisschen Spiel, war ganz witzig. Wenn jetzt wirklich jemand einen Geldkoffer mit 80 Millionen auf den Tisch legen würde für das Haus, oh, schwierige Frage. Ich glaube, ich würde schwach werden.
Tatsächlich?
Ich glaube ja. Also die Familie ist natürlich, das darf jetzt keiner hören, aber die Familie ist mehr als dieser Stein.
Ja, das stimmt.
Der Stein ist natürlich auch schön und wir wollen ihn erhalten. Aber wenn es nachher um die Familie oder den Stein geht, würde ich mich immer für die Familie entscheiden. Und das ist eben das, was ich eben sagte, ich würde schwach werden wollen, weil man mit 80 Millionen könnte man die Familie sehr, sehr gut aufstellen für die nächsten Jahre. Ich glaube nicht, dass es irgendwann so weit kommen wird und meine Frau und ich, wir werden das auch so erhalten und freuen uns auch auf diese Aufgabe. Das klingt jetzt auch immer alles so, dass es alles so schwierig ist und es klingt irgendwie so, als wenn man hier so rumstöhnt, oh Gott, mir geht's so schlecht. Nö,
gar nicht. Nee, das nicht.
Freut mich, weil es ist eine tolle Aufgabe.
Nein, aber das ist aber, glaube ich, bei jedem so. Ich glaube, bei jedem so, ob das jetzt jemand einen Familienbesitz übernimmt oder nur ein Haus der Eltern oder so. Wenn man es dann hat, dann möchte man ja vielleicht schon das dann auch irgendwie, möchte man nicht derjenige sein, der es dann am Ende verkauft. Je nachdem, wie lange das auch schon im Familienbesitz ist, ist was anderes, wenn man irgendwo eine Ferienwohnung hat, die verkauft man mal. Aber wenn man so einen Besitz hat, wo wir dann, wie lange leben die Rantzaus da? Hatten wir das schon gesagt? Wir hatten gesagt, 1229 ging das los. Sie haben dann gesagt, 15. Jahrhundert, aber seitdem?
Die Breitenburg wurde nicht immer nur von Rantzaus bewohnt. Haben dort auch mal andere gelebt und dann ist es wieder über eine Heirat wieder in die Familie hineingekommen. Okay. Aber Breitenburg ist einer der wenigen Betriebe, die noch nie verkauft worden sind. Mhm. Und da will man natürlich eigentlich nicht der Erste sein, der es tut.
Was sagen die Kinder? Sind die schon in einem Alter, wo sie so familienratmäßig mit denen schon mal sagen können, guck mal, was kommt? Nein, noch nicht.
Nein, die Kinder sind noch so alt, die gehen noch zur Schule oder in den Kindergarten und das wollen wir auch noch uns ein bisschen so beibehalten. Natürlich werden die Kinder irgendwann, wenn sie älter werden, auch in diese Diskussion oder die Entscheidungen, die vor allem sie auch mit betreffen, werden da mit eingebunden werden. Aber wir wollen denen so viel Kindheit wie möglich haben. Die sollen sich jetzt noch keine Sorgen machen um irgendwelche Baumarten, die wir jetzt pflanzen müssen, damit die Enkelkinder oder die Urenkel dann irgendwann gute Bäume ernten können.
Aber das habe ich auch irgendwo gelesen. Stimmt das? Sie pflanzen aber nicht für jede Übernachtung einen Baum?
Doch, das tun wir.
Tatsächlich? Wie? Also ich komme da jetzt zu Ihnen, macht da 10 Tage Wellnessurlaub, übernachtet 10 Nächte und dann entstehen 10 Bäume?
Ja, das ist richtig. Also wir überlegen zwar noch, ob wir das so ein bisschen in Anführungsstrichen verringern, dass wir es über Personen machen oder per Aufenthalte, aber wir haben das zuerst gesagt für jede Übernachtung und das machen wir auch.
Okay, und das ist dann, die Idee ist dann dahinter eben, dass jeder, auch der da hinkommt, so das Gefühl hat, irgendwie habe ich auch was Gutes getan, oder?
Ja, das ist ja heutzutage wirklich, ich will nicht sagen on vogue, es ist ein sehr großes Umweltbewusstsein dort. Und viele Personen, viele Gäste möchten ganz gerne neben ihrer persönlichen Entspannung auch was Gutes für die Umwelt tun. Und es ist eben einfach so, dass es schwierig ist. Klimaneutralität, das wird die Stadt Hamburg jetzt in den nächsten Jahren sehr, sehr begleiten. Ob das jetzt mit einer Abwanderung des Wohlstands mit einhergeht oder nicht, spielt jetzt erstmal für mich keine Rolle. Aber es ist auf jeden Fall so, dass die Leute es beschäftigt. Und wir wollen dann eben unseren Gästen sagen, du kannst zu uns kommen und dann kannst du auch ein bisschen was Gutes tun. Wie als wenn man einen Flug bucht und man fragt dann eben, willst du, dass das Ticket CO2-neutral ist, dann klicke hier. Sowas machen wir aber jetzt freiwillig. Das ist für uns eben auch, weil wir die Möglichkeiten haben, in unseren Forst neue Bäume zu pflanzen, ist das für uns eben eine.
Und da sind dann schon so ein paar tausend Bäume oder 10.000 Bäume, wie sind das schon?
Das ist schon aus dem ersten Jahr sind da schon mehrere tausend Bäume raus, die wir aber nicht, wir können die nicht zeitgleich pflanzen, in Anführungsstrichen, mit dem Aufenthalt. Sondern die Pflanzsaison in unseren Forsten, die ist eben in der Winterzeit, das heißt jetzt so ab November bis März eigentlich. Es gibt auch die Möglichkeit einer Sommerpflanzung, aber da bin ich persönlich kein Fan von, weil wenn wir dann einen trockenen Sommer haben, dann vertrocknet eben alles. Und die ersten Pflanzungen der ersten Aktionen, die werden jetzt in dieser Wintersaison gemacht werden.
Cool. Lieber Graf, es war großartig, dass Sie hier waren.
Sind die 45 Minuten schon vorbei?
Die 45 Minuten sind schon vorbei. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn man das Gefühl hat, Moment, wir haben doch gerade erst angefangen, aber die 45 Minuten sind exakt vorbei. Und ich kann mir vorstellen, dass es einige Menschen gibt, die jetzt mal in den Kreis Steinburg fahren. Es lohnt sich, so viel kann ich sagen. Unabhängig vom Schloss, aber auch wegen des Schlosses. Vielen Dank.
Danke sehr, Herr Heider.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.